Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Heute mit Dr. Nikolaus Förster, dem Geschäftsführer des Wirtschaftsmagazins Impulse. Schön, dass Sie hier sind, Herr Dr. Förster.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Herausgeber des Impulse-Magazins. Wir haben hier ein Heft liegen, das schon richtig genutzt aussieht. Das heißt, das ist nicht einfach nur zur Show, sondern hier hat man Ihre Initialen. Und hier drin gibt es auch einige Notizen. Das Hauptthema ist aber das Überlebenskit. Und darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Das heißt, ich habe erst aus dem Heft gelernt, muss ich zugeben, dass Unternehmen in Deutschland durchschnittlich nur 16 Jahre überleben. Das finde ich eine enorm kurze Zeit. Und Sie bringen in dem Heft jetzt die 12 Tipps, die man braucht, um länger zu überleben, um langfristig erfolgreich zu sein.
Ja, ist eigentlich eine sehr schockierende Zahl. Ja. 16 ja. Jahre, das ist Teenageralter, wenn man sich das mal vorstellt. Man stirbt mit 16 Jahren. Ja. Und wenn man genau reinschaut in die Zahlen, merkt man, die meisten sterben schon mit 3, 4, 5, 6 Jahren. Das heißt, die wenigsten Firmen schaffen es überhaupt, 10 Jahre alt zu werden. Die ganz alten Familienunternehmen, wenn man guckt, so die 100 Jahre alten Unternehmen, gibt es nur 1%, die schaffen, so alt zu werden. Das heißt, zu überleben im Kapitalismus ist nicht so einfach.
Das ist ein bisschen so ähnlich, wie Menschen vielleicht sagen, Mensch, klar, mach Musik und dann kommst du in die Charts und dann bist du erfolgreich oder schreib ein Buch und dann hast du einen Bestseller. Klar, diese wenigen Einzelnen, die es schaffen, die sieht man natürlich und so kennt man dann große Unternehmen und hat den Eindruck, die leben ewig. Aber wenn die Wahrheit so aussieht, ist das ja wirklich erschreckend. Das, was ich an den 12 Werkzeugen so sehe darin, da hat mich erstmal keines völlig umgehauen, dass ich jetzt gesehen habe, oh nein, ne, das ist der Geheimtipp und den wusste noch keiner. Und wenn er den lernt, dann wird er sein Überleben in jedem Fall sichern. Sondern es ist ja eigentlich fast selbstverständlich, oder? Also vielleicht können Sie mal einige Beispiele aufzählen und aber auch sagen, wieso sind die so wichtig oder wie kann es sein, dass das nicht eben klar ist?
Sie haben völlig recht. Also wenn man kurz mal ein paar aufzählt, weil Sie sagen, es ist völlig normal. Ja? Also eine Sache ist, man muss eine Vision haben, man muss wissen, wo man hin will. Man braucht eine Zuversicht, man muss die Kraft haben, auch durchzustehen. Man muss seine Kunden kennen. Ja? Wenn man die nicht kennt, hat man keine Chance. Man muss einen Teamspirit befördern, also eine gute Firmenkultur. Liquidität, wenn das Geld ausgeht, hat man ein Problem und so weiter. Das sind alles Dinge, die eigentlich normal sind. Mhm. Das Problem ist nur, es schafft keiner. Ja, also die meisten schaffen es eben nicht. Und die Genese von dieser Geschichte ist ja nicht nur, dass ich mir das überlegt habe, sondern ich habe auf Social Media, im Magazin Leute gefragt, und zwar Unternehmer, die Jahrzehnte schon am Markt sind. Wie habt ihr es geschafft zu überleben? Was sind die Punkte, von denen ihr sagt, das war das wichtigste Element? Es ist keine empirische Untersuchung mit Unis zusammen, aber dennoch sehr, sehr viele Unternehmer, die sich gemeldet haben. Und daraus entstanden quasi dieses Kit, also 12 Werkzeuge, die zusammengenommen ein Überleben nicht garantieren können, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit hochschrauben. Ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass sozusagen es jeder schafft, in jedem Bereich sehr gut zu sein. Und jede Firma ist anders. Und dennoch sind da auch Dinge dabei, wo ich sage, die sind überraschend. Ja. Ich sage eine überraschende Sache, Demut. Ja, also wenn man sich anschaut, was die Wirtschaftspresse macht oder Unternehmertum, man muss erfolgreich sein, alles sind Alpha-Männer. Mhm. Aber wenn man die Unternehmer anschaut, die wirklich erfolgreich sind, dann spielt immer auch eine Rolle Demut. Also nicht vom Erfolg besoffen zu sein, zu glauben, man schafft das schon alles, sondern immer die Vorsicht zu haben, ja, das war gut, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch in Zukunft gut sein wird.
Das ist ja eigentlich, also aus meiner Sicht, auch sehr angenehme menschliche Eigenschaft ohnehin. Also wenn jemand nicht denkt, ich kann ohnehin alles, ich muss niemandem zuhören, ich weiß alles besser. Und das sind Sachen, mit denen Leute auch persönlich auf die Schnauze fallen können, aber dann genauso in Unternehmen. Ne? Also Richtung Hybris. Sagen Sie, guck mal, was wir schon geschafft haben. Wer will uns denn noch was sagen?
Ne? Ja, Sie sagen menschlich. Ich glaube, das ist genau der Kern. Also natürlich kann man als Firma sehr erfolgreich sein, viel Geld verdienen für 2, 3 Jahre, vielleicht für 10 Jahre. Oder 16 Jahre. Aber wenn Sie auf Dauer es schaffen wollen, eine Firma zum Erfolg zu führen, dann müssen Sie eigentlich die Tugenden beherzigen, die einen Menschen ausmachen. Das heißt, Sie müssen Beziehungen aufbauen, Sie müssen ein Team um sich scharen, Sie müssen Kunden begeistern. Und all das können Sie nicht, wenn es nur um das kurzfristige Profitdenken geht. Deswegen, ich finde, der Aspekt menschlich sein ist genau das, wo ich glaube, dass das langfristige Überleben sichert in einer Firma.
Das ist ein spannender Gedanke. Da haben wir wieder die Ethik in der Wirtschaft, die eine so entscheidende Rolle zu spielen scheint. Wir erleben das jetzt im Moment in dieser Umbruchssituation vielerorts, wo wir doch sehen, alles ist miteinander vernetzt. Und es geht nicht, dass einer irgendwo alleine sein Ding durchzieht und sagt, mir doch egal, was links und rechts ist, sondern alles wirkt sich irgendwo anders auf der Welt auch aus. Und das ist natürlich auch im Mikrokosmos dann im Unternehmen so. Wer schon mal einen schreienden, dauerschreienden Geschäftsführer oder ähnliches erlebt hat oder so, weiß das einfach, das geht auf Dauer nicht gut. Das ist ja aus menschlicher Sicht in jedem Fall schon mal was Beruhigendes. Und was Sie auch erwähnt haben, ist, was sich gut an Ihrem eigenen Beispiel erklären lässt. Also der Wert dessen, dass Sie sagen, mögen Sie recht haben, Herr Martin, keines dieser 12 Werkzeuge ist so, dass Sie vielleicht sagen, darüber habe ich ja noch niemals im Leben nachgedacht. Wobei Demut sich am Beispiel ist, das wird eben nicht an der Uni gelernt oder in der Managementschule oder so, eher nicht. Aber es kommt auch darauf an, sich darauf, sagen wir mal, einzulassen. Also wirklich auch diese Tipps nicht als so eine kleine Checkliste zu nehmen, sondern sich ernsthaft damit zu befassen. Und damit komme ich nämlich auch zu Ihrer Geschichte. Also das Impulse-Magazin, das ist ja, es ist Ihr Magazin geworden im Rahmen eines Management-Buyouts nach über 30 Jahren im Gruner & Jahr Verlag. Und dann kam es zum Management-Buyout und Sie haben diesen Megaschritt gewagt, zu sagen, okay, ich mache das zu meinem eigenen Baby, das auch groß und stark werden soll. Und sind jetzt seit über 5 Jahren in der Gewinnzone und sind radikale Schritte gegangen. Stimmen da einige überein mit den Tipps denn? Oder müssen Sie selbst zu den 12 noch welche ergänzen?
Absolut. Ich meine, ich habe die Geschichte selbst geschrieben. Ich schreibe selbst Titelgeschichten noch, aber die habe ich selbst geschrieben. Das heißt, da ist auch eine Menge von meiner eigenen Erfahrung mit reingeflossen. Das heißt, die Dinge, die sozusagen Unternehmer mir gesagt haben, die auf Resonanz gestoßen sind bei mir selbst, haben natürlich eine größere Chance gehabt, da reinzukommen, als Dinge, die ich irgendwie nicht so entscheidend fand.
Ja.
Also deswegen, meinetwegen Marketing-Themen, nur mal als Beispiel, sind extrem wichtig jetzt gerade. Und dennoch, wenn man so langfristiges Überlegen von Firmen anschaut, würde ich sagen, ist das nicht an Nummer eins. Es geht um andere Dinge, die wichtiger sind.
Ja.
Bei mir selbst genauso. Also dieser Management-Buyout 2013 war das. Das war zum ersten Mal, dass ein Chefredakteur ein Management-Buyout macht. Früher gab es ein paar Verlagsleute, die es gemacht haben. Aber dass ein Redakteur, ein Chefredakteur, ein Magazin aus einem Konzern rauskauft, damals bei Gruner & Jahr, das gab es noch nie. Und wenn man so ein bisschen die Werkzeuge anschaut, diese Zuversicht, wenn es nicht, also diese Glaube an die Marke, an das Netzwerk, an das Team, wenn das nicht da gewesen wäre, hätte ich keine Chancen gehabt. Sie haben eben genannt, diese radikalen Schritte. Eine Sache, die ich ja gemacht habe, ich habe die Callcenter abgeschafft. Mhm. Ich habe gesagt, ich will keine Callcenter mehr, weil das ist eine anonyme Kundenbeziehung. Wir werden nur überleben, wenn wir unsere Kunden sehr, sehr gut kennen. Das heißt, wenn die anrufen bei uns in Hamburg, dass die bei uns direkt ankommen, nicht irgendwo in der Welt, und dann bekommen wir irgendwie Daten rüber geschickt.
Ja.
So, und das habe ich damals auch umgesetzt. Ich habe nach einem Jahr Management Buyout habe ich alle Verträge mit den Callcentern gekündigt. Gruner & Jahr war im ersten Jahr nach dem Management Buyout noch Dienstleister von mir. Die haben die Callcenter betrieben damals. Und wir haben alles selbst aufgebaut. Deswegen einer der Punkte auch hier, Kundennähe.
Ja.
Zu verstehen, was wollen die Kunden. Den direkten Draht zu haben, ist, glaube ich, einer der Erfolgskriterien für Impulse. Und das habe ich auch umgesetzt. Und so kann man die ganzen Werkzeuge durchgehen. Auch wir sind nicht perfekt. Wir sind noch absolut auf dem Weg in einem wahnsinnigen Umbruch in der Medienbranche gerade. Und dennoch, glaube ich, wenn man die Frage stellt, warum haben wir es geschafft, erfolgreich zu sein? Wir sind erfolgreich, wir sind profitabel. Dann würde ich das schon auf viele dieser Punkte in diesem Magazin auch zurückführen.
Ja, ich erkläre noch mal kurz, was ich mit weiteren radikalen Schritten meine. Also, weil es ist ja völlig ungewöhnlich bei Magazinen. Normalerweise will man eine hohe Auflage haben, egal wo die liegen praktisch. Also ein bisschen übertrieben, wenn der Keller voll ist und die Lieferwagen noch alles, macht nichts, aber man hat eine hohe Auflage. Und Sie haben gesagt, ich will, dass die Hefte auch wirklich, die rausgehen, dass die gelesen werden und dass die auch nicht als Gefallen irgendwo liegen. Also so interpretiere ich das mal einfach. Sie merken, dass mich das selbst bewegt, weil das wirklich ungewöhnlich ist, dieser Weg. Sie haben gesagt, keine Abonnementsprämien, keine Callcenter mehr. Wir reduzieren radikal irgendwie Bordmagazine oder alles andere, Lesezirkel und so weiter. Dann Sie haben gesagt, dafür der Preis, der muss dann nach oben, sonst funktioniert das gar nicht. Ich will was für Leser machen und nicht einfach für Werbekunden und auch nicht für die man dann die Masse an Auflage wiederum braucht. Das heißt, das ist ja also ein völlig ungewöhnlicher Weg. Hat der auch vielleicht damit zu tun, dass Sie nicht aus dem klassischen Management kommen? Weil Sie als Chefredakteur, ist das ja eigentlich was ganz anderes als Unternehmer zu sein, nicht? Also wo Sie dann hergekommen sind vor vielen Jahren.
Also erstmal mein Background ist, ich habe probiert über Storytelling, Kunst, Musik, also völlig andere Sachen. Aber vielleicht mein Vorteil war als Chefredakteur von Impuls, ich habe damals auch die Financial Times Deutschland mit aufgebaut, dass ich mich natürlich dauernd mit Geschäftsmodellen auseinandergesetzt habe. Ich war kein normaler Chefredakteur, sondern einer, der jahrelang ein riesen Netzwerk aufgebaut hat zu Unternehmern und deswegen quasi Tag für Tag geschaut hat, was sind Geschäftsmodelle, die funktionieren. Deswegen bin ich kein normaler Chefredakteur gewesen, sondern einer, der sich mit Geschäftsmodellen Tag für Tag beschäftigt hat. Aber was Sie jetzt gesagt haben mit den radikalen Schritten, also keine Abo-Prämien mehr, die Auflage, nur noch jedes Einzelheft wird bezahlt, all diese Dinge, ist eigentlich Überleben. Also es geht um Geschäftsmodelle. Ich schaue mir die Medienbranche an und sehe viele Geschäftsmodelle, die letztlich davon abhängig sind, dass Reichweite erzielt wird, dass Anzeigen auf Grundlage von Reichweite verkauft wird. So, und da sage ich, wenn ich überleben will, ich bin Inhaber, Geschäftsführer, Gesellschafter von Impulse, dann reicht es mir nicht, dass irgendwelche dritten Parteien Entscheidungen treffen, ob sie Anzeigen schalten oder nicht. Sondern ich muss dafür sorgen, dass sie überleben. Das bedeutet, meine direkten Kunden, also alles Inhaber, Geschäftsführer von kleinen, mittelständischen Unternehmen, die müssen uns finanzieren. So, und das bedeutet halt große Auswirkungen. Die Verleger haben sich, muss man sagen, verführen lassen durch Geld. Man hat auf die Anzeigenkunden geschielt und dadurch wurden die Inhalte beeinflusst, in der Hoffnung, dass das Geld fließt.
Ja.
Damit verlieren sie bei irgendwann ihre Leser. Und wir haben gesagt, wenn wir auf Dauer überleben wollen, nämlich auf Dauer, mehr als 16 Jahre, dann müssen die Leser zufrieden sein. Das heißt, die Qualität muss so gut sein, dass die Leute es haben wollen, dass sie es zahlen wollen. Wir haben bei uns bei Impulse fast jedes Jahr den Preis um 20% erhöht oder um 30% jedes Jahr.
Sind jetzt bei welchem Preis?
40 Euro pro Magazin. Mhm. Also würde man sagen, wie Vierfache vom Kapital, vom Management sehen. Ja, Vierfache und ist wahrscheinlich viel zu günstig. Und warum sage ich viel zu günstig? Weil wir uns messen an dem Effekt. Also wenn Sie das lesen und es bringt Ihnen nichts, dann müssen Sie sofort stoppen. Wenn es Ihnen was bringt, dann haben sie Effekte, da reden wir über Tausende, Zehntausende, Hunderttausend Euro. Der höchste Fall war 500.000 Euro mehr Liquidität. Hat ein Unternehmer hier aus Hamburg das Heft gelesen, hat daraufhin seine Rechtsform geändert und hatte 500.000 Liquidität pro Jahr mehr. Aber solche Rückmeldungen, 100.000 Euro, 50.000, 20.000 bekommen wir immer wieder mal. Mhm. Und das Verrückte daran ist, das ist ja nicht, weil wir so intelligent sind. Es ist einfach nur, weil wir über Impulse es schaffen, in Firmen reinzuschauen, zu schauen, was machen die? Was machen die anders? Und dann kann ich als Inhaber eines Unternehmens ganz, ganz viel lernen von Firmen, wo ich niemals reinkäme und das auf mich übertragen.
Ja.
Also es ist nie 1:1, aber es ist so, dass ich einfach mich selbst in Frage stellen kann. Und das ist so ein bisschen mein Learning. Die meisten Unternehmer wollen das nicht. Die meisten machen einfach das, was sie immer gemacht haben.
Ja, das ist dann wieder der Aspekt Demut. Also weiß ich ohnehin schon alles. Oder eben auch natürlich Mut zur Veränderung. Ne? Also nicht zu sagen, das hat ja... Es ist alt, es wirkt auch wieder so banal. Also, es hat ja vor 20 Jahren geklappt, darum mache ich das jetzt auch so. Sondern am Puls der Zeit zu bleiben oder zu gucken, was ist denn jetzt aktuell das Richtige zu tun. Ne?
Die Hirnforschung weiß das ja auch. Wir projizieren die Vergangenheit auf die Zukunft. Wir glauben, wenn es der Vergangenheit gut war, wird es schon irgendwie gut werden.
Ja.
Das ist aber Quatsch.
Das erleben wir auch gerade ziemlich deutlich. Ja.
Man kann sich halt sehr schnell einlullen, selbst betrügen.
Ja.
Und ich habe auch viele Familienunternehmen erlebt in der zweiten Generation, wo die Eltern, die Großeltern es erfolgreich gemacht haben und es dann plötzlich zur Insolvenz kam. Das heißt, diese Warnsignale werden irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen, wenn man das Gefühl hat, ich bin erfolgreich, ich werde es schon irgendwie schaffen.
Mhm. Nun haben Sie selbst gesagt, Sie haben ja, klar, menschlich normal, Sie haben ja auch subjektiv reagiert auf die Erzählungen anderer Unternehmer, gesagt, manches hat mich mehr angesprochen, anderes weniger und ich habe natürlich verstärkt jetzt auf das reagiert, was mich anspricht. Wie individuell oder wie generell sind denn diese 12 Tools? Also das ist das ja auch, ich finde, ein Problem ist, dass Menschen oft eine Stärke, die sie haben, gar nicht so richtig bewusst erleben und nennen vielleicht eine Schwäche beispielsweise, an der sie stark gearbeitet haben. Und sagen so, boah, aber das jetzt, diese Qualität, meine Verkaufsqualität, so, die habe ich gesteigert, ich glaube, die ist das Wichtigste. Und dabei hat er vielleicht enorme Führungsqualitäten, die er aber einfach so mitbekommen hat als Mensch.
Ja, ich finde, es ist schwierig, daraus eine Wissenschaft zu machen. Ich habe mir auch angeschaut, was es international für Forschung gibt in dem Bereich. Es ist ja nicht nur, dass ich einfach nur was aufgeschrieben habe. Ich habe schon geguckt, was es da gibt. Ich habe mit Insolvenzverwaltern gesprochen, die natürlich eben auch das Firmen aus begleiten und ziemlich genau mitbekommen, was da passiert. Es gibt auch dazu Forschung. Deswegen, man dürfte jetzt nicht den Anspruch erheben, das ist sozusagen genau die 12 Werkzeuge sind es immer. Aber ich glaube schon, dass da eine Menge unternehmerischer Erfahrung reingeflossen ist. Es gab auch sehr viele Rückmeldungen auf diese Titelgeschichte. Zum Beispiel eine Sache, die fehlt, als ein Unternehmer beschrieben, ist das Thema Durchsetzungsvermögen. Ja? Mhm. Also bei all dem, was man tut, was man will, wenn man es nicht schafft, die Kraft aufzuwenden, es wirklich zu tun, hat man ein Problem. Also heute ist ja dieses Schlagwort Resilienz, Widerstandsfähigkeit, ne, Pandemie, Krise, wie schaffe ich es da durchzustehen? Und da hilft einem natürlich die Zuversicht und die Vision und trotzdem das Thema Durchsetzungsfähigkeit, es wirklich durchzusetzen, ist etwas, was selten ist in Deutschland. Gucken Sie auf die Zahlen, wir haben 8 Millionen Bürger in Deutschland und Unternehmertum, das sind, weiß nicht, 3 Millionen, absolute Minderheit. Und von denen sind wiederum 1 Million ohne Mitarbeiter. Ja. Das heißt, die Fähigkeit, es zu schaffen, eine Firma aufzubauen, mit einem Team zusammen, ist es sehr anspruchsvoll.
Ich zeige noch einmal die aktuelle Impulse-Ausgabe. Also wenn Sie selbst mitforschen wollen und die Demut besitzen, zu sagen, ich weiß vielleicht noch nicht alles oder einfach nur neugierig sind, auch einer der 12 Aspekte, nicht? Die Neugierde, sagen, naja, mal gucken, ich glaube zwar, ich mache da schon alles ganz gut, aber das will ich mal überprüfen, was hier so noch geraten wird, dann machen Sie das. Es ist wirklich spannend und Sie haben es mir selbst eben, als wir kurz im Aufenthaltsraum noch zusammenstanden, gesagt, es ist natürlich auch eine Frage dessen, wie ich daran gehe, was will ich da wirklich, will ich einfach mal irgendwo ein paar Tipps durchblättern oder meine ich es ernst und will mich tatsächlich informieren, bilden, weiterentwickeln, was dahinter steht, was ich dann daraus mitnehmen kann.
Es ist ein Werkzeug, also Impulse ist ein Werkzeug, die Leute arbeiten das durch, die machen Post-its rein, die schneiden es aus, es ist auch digital alles da. Es wird genutzt, um andere Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht ein Magazin, ich gucke mal rein, mal nett, mal schauen, was passiert, sondern es, als Unternehmer muss man jeden Tag dutzende Entscheidungen treffen. Und die Idee ist, dass Impulse einem dabei hilft, andere Entscheidungen zu treffen, und zwar bessere Entscheidungen. Das ist die Idee.
Vielen Dank, Herr Dr. Förster, für den Besuch im Studio. Das war der Wirtschaft-TV-Talk mit Dr. Nikolaus Förster, Herausgeber und Geschäftsführer des Impulse-Magazins.